Liebe Gemeinde, ich freue mich heute zum ersten Mal hier mit Ihnen in Öschelbronn den Gottesdienst zu feiern. Ein weiteres Highlight für mich in meinem ersten Jahr als Pfarrer in Niefern. Und nun direkt in die Predigt. Mich faszinieren mutige Menschen. Martin Luther zum Beispiel. Er war so überzeugt von seinen theologischen Erkenntnissen, dass er sich mit dem Papst und mit dem Kaiser anlegte. Mit seinen theologischen Schriften, mit seinen Briefen und Thesen stellte er sich gegen den mächtigen Apparat von Kirche und Politik und riskierte sein Leben. Eine andere Person, Sophie Scholl, sie war erst 21 Jahre alt und Studentin. Man könnte meinen, was kann sie als junge Frau gegen den mächtigen Apparat des Nationalsozialismus anrichten? Sie hat mit anderen sich zusammengetan und tausende Flugblätter gedruckt und verteilt, um über die Verbrechen der Nazis diese kundzutun. Oder eine dritte Person, kennen Sie Mossab Hassan Youssef? Er ist Palästinenser und Sohn eines Hamas-Mitbegründers. Mit 18 Jahren galt er als radikaler Hamas-Aktivist. Später arbeitete er im Gazastreifen für den israelischen Geheimdienst und verriet viele Hamas-Interner. Irgendwann wurde es zu brenzlig und er wanderte aus in die USA. Er wurde Christ und er lebt bis heute gefährlich, weil er öffentlich über die Verbrechen und die Menschenfeindlichkeit der Hamas spricht, auch in den letzten 2 Jahren. Dies sind 3 mutige Menschen, von denen die Welt spricht. Und Martin Luther, der lebte vor 500 Jahren und trotzdem bis heute reden wir von ihm. Bis heute ist er der Begründer der evangelischen Kirchen in Europa und der ganzen Welt. Auch die Bibel erzählt Geschichten von mutigen Männern und Frauen. Ohne sie würden wir heute nicht Weihnachten feiern können. Bevor wir zur Geburt von Jesus Christus kommen, beginnen wir im Buch Exodus, dem 2. Buch Mose, die Geschichte von der Geburt des Mose. Diese Geschichte zeigt, Gott gebraucht mutige Menschen, um Mose zu retten. Ich habe Ihnen einige Bilder mitgebracht, in die Sie sich in den nächsten Minuten vertiefen können. Das Volk Israel befindet sich in der Sklaverei in Ägypten. Sie müssen hart arbeiten. Sie stellen Ziegel her, sie errichten Gebäude und werden ausgebeutet. Sie sind Sklaven des Pharao. Tag ein, Tag aus leben sie von der Gunst des mächtigen Herrschers. Sie haben keine andere Wahl. Sie haben Angst vor diesem Pharao und seiner Macht. Angst hat aber auch der Pharao, und zwar von den Hebräern. Sie bekommen viele Kinder, heißt es, und werden eine immer größere Minderheit in dem Land. Vielleicht wenden sie sich ja einmal gegen den Pharao. Das will dieser auf jeden Fall verhindern. Er ordnet an, dass alle neugeborenen Jungen der Hebräer direkt ermordet werden sollen. Sie müssen in den Nil geworfen werden. Unfassbar. In diese grausame Situation hinein wird Mose geboren. Sein Schicksal ist eigentlich schon vor seiner Geburt besiegelt. Aber es kommt anders. Es gibt viele mutige Frauen, die dazu beitragen, dass der Neugeborene überlebt und sicher aufwachsen kann. Da sind zum Beispiel die hebräischen Hebammen, die den Pharao anlügen. Sie sind mutig und klug. Sie sagen, dass die hebräischen Frauen so ihre Babys so schnell zur Welt bringen, dass sie als Hebammen schon gar nicht dazukommen können. Sie kommen einfach zu spät. Diese Frauen haben mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht und sie riskieren ihr Leben dabei. Dann ist da die Mutter des Mose mit Namen Jochebed. Sie trägt Mose 9 Monate in ihrem Bauch, tritt in Beziehung zu ihrem Baby und sie bringt ihn zur Welt. Sie schaut ihr Baby an und sagt, wie schön und besonders du bist. Sie freut sich an ihm und ist glücklich. Sie wissen es wahrscheinlich, Neugeborene sehen optisch in den ersten Tagen nicht immer so schön aus. Der Kopf ist noch verformt von der Geburt, die Haut muss sich an die neue Umgebung anpassen. Aber das ist egal. Es ist Jochebeds Kind, es ist ihr 3. Kind und sie liebt ihn, den Mose, weil er zu ihr gehört. Sie liebt ihn so sehr, dass sie ihn für 3 Monate bei sich behält. Sie versteckt ihn, gerade wenn er schreit. Sie kämpft für ihr Leben und riskiert ihr eigenes, denn sie will ihn bei sich behalten. Moses Vater wird in den Versen, die wir gehört haben, nicht explizit erwähnt, aber natürlich begibt auch er sich in Gefahr, wenn er seinen Sohn schützt. Nach 3 Monaten kommt die Mutter zu dem Entschluss, dass sie ihren Sohn nicht mehr schützen kann. Sie überlegt, wie sie ihn retten kann. Sie versäumt und vergisst nichts, nicht den rechten Moment, das Kind auszusetzen, nicht die richtige Ausrüstung für das Kästlein im Nil, nicht einen geeigneten Platz für die Aussetzung zu wählen. Sagt sie vielleicht auch ihrer Tochter Miriam, dass sie sich in der Nähe von der Pharao-Tochter aufhalten soll? Es scheint, dass sie all dieses genau plant. Dann ist da noch Miriam, die ältere Schwester von Mose. Wir wissen nicht, wie alt sie ist, vielleicht 8 Jahre oder 12. Auf jeden Fall ist sie bereit zu schauen, was aus ihrem Bruder wird. Sie traut sich auch, in die Nähe der Dienerinnen der Pharao-Tochter zu gehen. Und gerade in dem Moment, wo Mose von der Pharao-Tochter entdeckt wird, steht sie bereit für ihren Bruder. Sie ist mutig und riskiert, entdeckt zu werden. Was macht sie da in der Nähe der Pharaos-Tochter? Sie ist zur rechten Zeit an der rechten Stelle, nämlich genau dann, wenn die Tochter des Pharao Mose entdeckt. Miriam tritt hervor und fragt kühn, ob sie eine stillende Hebräerin herbeirufen soll. Es klappt. Die Mutter des Mose darf ihren eigenen Sohn stillen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir lesen nicht nur von mutigen hebräischen Frauen und Männern, sondern auch die Tochter des Pharao ist mutig. Sofort erkennt sie, dass es ein hebräischer Junge ist, vielleicht an der Kleidung. Damit weiß sie aber auch, dass der Mordbefehl ihres Vaters für dieses Kindlein gilt. Aber diesem kann sie nicht nachgehen, denn das Kind weint. Das kleine, hilflose Baby kommt zu Wort, es weint, und das berührt die Ägypterin. Sie kann nicht einfach wegschauen, sondern sie lässt sich auf Miriams Idee ein. Die Mutter des Kindes wird geholt. Sie soll den Jungen für einige Jahre stillen. Sie wird dafür sogar entlohnt. Aber dann kommt der Junge wieder zurück an den Hof. Der Junge wächst auf am Hof des Pharao. Die Geschichte von der Rettung Moses zeigt sehr deutlich, es braucht viele mutige Menschen, hier hauptsächlich Frauen, damit Mose überleben kann. Es braucht Frauen, die alles riskieren, um ein Leben zu retten. Und spannend finde ich, jede Einzelne musste für sich eine gefährliche Entscheidung treffen, völlig unabhängig voneinander. Die haben sich ja nicht abgesprochen, sondern jeder musste für sich eine mutige Entscheidung treffen. Und dann alle gemeinsam, alle diese einzelnen Entscheidungen zusammen, die haben dazu geführt, dass Mose gerettet wurde. Der zukünftige Retter Israels wird gerettet. Waren Sie eigentlich irritiert, dass es heute an Weihnachten um die Geburt von Mose geht? Ich war zunächst überrascht, dass dieser Text für Weihnachten vorgeschlagen wird. Mittlerweile denke ich, diese Geburtsgeschichten haben doch viele Parallelen und es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Moses Leben war von seiner Geburt an bedroht und es brauchte mutige Menschen, um ihn zu retten. Auch das Leben von Jesus war bedroht und es brauchte mutige Menschen, die riskante Entscheidungen treffen, um ihn zu retten. Da ist zunächst Maria. Sie ist vielleicht 13 oder 15 Jahre alt. Sie ist verlobt mit Josef. Ein Engel erscheint ihr und verheißt ihr die Geburt des Retters. Sie ist völlig überrascht, völlig überwältigt. Wie kann das passieren? Aber sie wagt einen mutigen Schritt des Vertrauens zu Gott und vertraut sich dem Wort Gottes an. Auch Josef muss mehrere mutige Entscheidungen treffen. Seine Verlobte wird schwanger und das Kind soll von Gott kommen? Das kommt ihm irgendwie suspekt vor. Er will seine Verlobte nicht bloßstellen, aber er ist entschlossen, sie zu verlassen. In einem Traum sieht er einen Engel und dieser erklärt, dass er bei Maria bleiben soll. Josef soll bei ihr bleiben, denn Gott tut sein Werk und sein Wunder an Maria. Josef wagt es. Er stellt sich zu Maria und zu dem Kind, auch wenn er noch nicht so ganz versteht, was da vor sich geht. Aber er ist bereit, all die Herausforderungen anzunehmen, das Gerede, vielleicht das Gespött der Leute auszuhalten. Dann sind da die drei Weisen aus dem Morgenland. Sie suchen nach dem neugeborenen König und gehen deshalb erstmal zu Herodes, dem amtierenden König. Dieser bittet sie, zu ihm zurückzukehren, wenn sie das Kind gefunden haben. Er gibt vor, es auch anbeten zu wollen. Die Weisen finden Jesus im Stall und sind hoch erfreut. Sie kehren aber nicht zurück zu Herodes, sondern gehen einen anderen Weg in ihre Heimat. So stellen auch sie sich gegen den König. Maria und Josef genießen für einige Stunden, wenige Tage ihr Glück als junge Familie. Sie sind erleichtert, dass das Kind zur Welt kam. Die Ruhe und Beschaulichkeit ist aber nur von kurzer Dauer. Nach dem Besuch der drei Weisen erscheint Josef wieder ein Engel im Traum. Nun soll die junge Familie nach Ägypten fliehen, weil Herodes das Kind töten will. In derselben Nacht machen sie sich auf den Weg, um Jesus zu schützen. Sie riskieren die Flucht in ein fremdes Land mit all den Strapazen, die dazugehören. Und wir sehen, Gottes Sohn wird ein Flüchtling. Gott hat es gefallen, durch mutige Menschen Jesus zu retten. Auch hier mussten viele Einzelpersonen mutige Entscheidungen treffen, unabhängig voneinander. Aber die Summe dieser Einzelentscheidungen hat mehr bewirkt, als sie alle ahnten. Durch diesen Mut der Einzelnen wurde das Überleben von Jesus gesichert. Der zukünftige Retter der Welt wird gerettet. Gott sucht auch heute mutige Menschen. Mutige Menschen, die für sein Wort eintreten. Mutige Menschen, die Kindern eine Zukunft geben. Mutige Menschen, die sich für das Leben der nächsten Generation einsetzen. An zwei Themen möchte ich das mit Ihnen einmal entfalten. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Jahr 2045 mit Ihren Kindern und Enkeln zusammen. Welches bedeutende Thema könnte da aufkommen? Welches Thema könnten Ihre Kinder, Enkelkinder in 20 Jahren ansprechen? Ich bin mir sicher, in 20 Jahren werden wir alle gefragt werden, wie konntet ihr die Zerstörung von Gottes Schöpfung hinnehmen und aktiv unterstützen? Wie konntet ihr als Christen so unentschlossen sein? Diese Fragen werden schon heute gestellt und werden immer lauter von Jahr zu Jahr. Wir sehen ein Bild zu diesem Thema der Klimaveränderungen. Eine Erdkugel in einem Wassertropfen. Seit Jahren gehen Millionen junge Menschen weltweit auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Sie sind mutig und verweisen auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie fordern das Recht auf eine lebenswerte Zukunft auf der Erde, ohne weitere Umweltzerstörung, ohne weitere Erderwärmung. Für diese Transformation unserer Gesellschaft und unseres Alltags braucht es alle Menschen in unserem Land. Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden und vieles andere müsste eigentlich geschehen. Wir alle tragen dazu bei, auch als Kirche, und niemand kann sagen, ich habe davon nichts gewusst. Eine konkrete Idee, die bei uns in Niefern da ist, wir planen auf das Kirchdach eine große Photovoltaikanlage zu setzen. Der dort erzeugte Strom im Sommer kann im Winter für die Heizung genutzt werden. Das ist technisch möglich. Dieses Projekt wäre gut für die Umwelt und gut für unsere Finanzen, aber wir müssen noch klären, ob das mit der Statik so passt, ob das Denkmalamt mitmacht und einiges mehr. Es wird also noch eine Weile dauern, aber eines ist klar, es braucht mutige Entscheidungen und die versuchen wir in Niefern auch zu treffen, um eine lebenswerte Zukunft auf unserer Erde zu ermöglichen. Viele einzelne kleine Entscheidungen, die zusammengenommen etwas Großes entstehen lassen. Ein zweites Thema, das nächste Bild. Die evangelische Kirche in Deutschland und auch wir hier in Baden befinden uns in einem fundamentalen Transformationsprozess. Das lässt sich nicht verändern, aber dieser Prozess lässt sich gestalten. Dazu braucht es uns Christenmenschen, die es wagen, Kirche neu zu denken. Vor Ort, hier in Niefern-Öschelbronn und darüber hinaus. Hauptamtliche und Ehrenamtliche sind gefragt, neue Wege zu gehen. Und da stellt sich mir die Frage, welche Überlegungen stellen wir schon heute an, wenn wir in den nächsten Jahren weniger Geld, weniger Personal und weniger Gebäude haben werden? Zum Beispiel haben wir als zwei Gemeinden zurzeit zwei volle Pfarrstellen. Das wird in 5 Jahren nicht mehr so sein. Es kommen große Veränderungen auf uns in Baden zu und man kann unterschiedlich darauf reagieren. Manche Gemeinden gründen einen Verband und delegieren einige Aufgaben auf diese Verbandsebene. Zum Beispiel die Personalanstellungen, die Verwaltung der Kitas, die Konfiarbeit oder andere Aufgaben. Andere Gemeinden fusionieren. Dabei werden 2, 3 oder auch 5 Gemeinden zusammengeschlossen, dass sie ein Rechtsträger sind mit mehreren Gebäuden und Ortschaften. Wir in Niefern-Öschelbronn sind in einer sehr guten Ausgangslage. In unserem Bezirk wird zu vermehrter Zusammenarbeit ermutigt, aber es gibt keinen Druck für Zusammenarbeit oder Fusion oder dergleichen. Und ein großer Vorteil für uns hier vor Ort ist, wir in Niefern-Öschelbronn gehören zu derselben Kommune. Vieles in der Politik, in den Vereinen und so weiter wird schon zusammen gedacht und gestaltet. Als jemand, der seit 8 Monaten hier wohnt, würde ich sagen, es gibt noch ein bisschen Potenzial nach oben, würde ich schon sagen. Deshalb, es ist an der Zeit, mutige Schritte zu gehen. Für 2026 werden wir als Kirchengemeinderäte in Niefern und Öschelbronn zum Beispiel uns erstmalig treffen, um ins Gespräch zu kommen und Ideen zu entwickeln, was die nächsten Schritte der Zusammenarbeit sind. Es gibt ja schon Felder, wo wir zusammenarbeiten, in der Kirchenmusik oder auch in anderen Bereichen, in der Konfiarbeit und so weiter. Ich freue mich auf diesen Prozess, denn beide Gemeinden können davon nur profitieren. Wir werden mutige Entscheidungen treffen müssen, um als Kirchen vor Ort präsent zu bleiben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und um auf vielfältige Weise das Evangelium weiterzugeben, vom Kind in der Krippe und vom Mann am Kreuz, der von den Toten auferstanden ist. Ich schließe mit einem kurzen Gedicht, das von Arno Schmidt inspiriert ist. Es kostet Mut, da zu stehen und zu fragen, ist es so? Es kostet Mut, da zu stehen und zu rufen, so ist es nicht. Es kostet Mut, da zu stehen und zu sagen, so ist es. Unmöglich aber ist es, die Dinge geschehen zu lassen und zu schweigen. Amen.